Ja, vielleicht muss die Kirche wirklich noch mehr runterkommen, mehr zerfallen, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Kirche nicht glaubwürdig ist, gerade eben in unserer Gesellschaft, wenn Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also das ist für mich ein Grundanliegen, ich denke, ist ein Anliegen des Evangeliums auch, dass die Menschen in ihrer Würde mit ihren Fähigkeiten und Charismen ernst genommen werden.
Das sagt Irene Gassmann. Sie ist seit 20 Jahren Priorin des Klosters Pfarr, das in der Nähe von Zürich im Limmattal liegt. Im Podcast Laut und Leis schauen wir zurück und nach vorn. Wie hat sich das Kloster verändert, seit Irene Gassmann Priorin ist? Was sind ihre Herausforderungen? Wie fällt sie Entscheidungen? Was gibt ihr Kraft? Und wie sieht die Zukunft des Klosters aus? Ich bin Sandra Leis und besuche Priorin Irene Gassmann im Kloster Pfarr. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Danke.
Irene Gassmann, vor 20 Jahren sind Sie zur Priorin ernannt worden. Das ist eine lange Zeit. Gibt es bei Ihnen so etwas wie Amtsmüdigkeit?
Bis jetzt zum Glück nicht. Ich sorge auch vor, ich schaue auch zu mir. Ich hatte nach der dritten Amtsdauer, ich bin jeweils für 6 Jahre gewählt, hatte ich den Wunsch, eine längere Auszeit zu machen. Das war 2018, konnte ich 3 Monate eine Auszeit machen. Das hat mir sehr gut getan.
Damals waren Sie 38 Jahre alt. Mit welcher Vision haben Sie diese Aufgabe, Priorin zu sein, angepackt?
Meine Vision, wir hatten den Auftrag vom Abt Martin, dass jede Schwester ihre Vision für das Kloster Pfarr formuliert. Meine Vision war und ist es immer noch, Frauen, die das Leben lieben. Und das lässt natürlich sehr viel Spielraum. Es ist vieles drin, was mir wichtig ist, Frauen und auch das Leben lieben.
Und wie sind Sie mit den Visionen Ihrer Schwestern umgegangen? Hat das gepasst?
Das hat gepasst, das war zum Teil auch bei einzelnen Schwestern viel konkreter. Das ist dann eher manchmal auch nicht erfüllbar, wenn man sich wünscht, dass auch in 10 Jahren viele Novizinnen da sind. So etwas erfüllt sich nicht so, und wenn eine Vision möglichst offen ist, dann gibt es auch Spielraum für Überraschungen und die Vision bleibt immer noch.
Und wenn Sie jetzt Ihr persönliches Leben anschauen, haben Sie vor, mit 65 in so eine Art Pensionierung zu gehen?
Nein, im Kloster wird man nicht einfach mit 4 oder 65 pensioniert. Das habe ich auch nicht. Wenn ich gesund bin und die Kraft habe, dann mache ich das Amt weiter, solange auch die Gemeinschaft das wünscht. Ich bin, wie gesagt, immer für 6 Jahre gewählt. Das gibt dann immer so auch eine Zeit der Reflexion und wieder Bereitschaft, gegenseitig miteinander weiterzugehen.
Und gewählt werden Sie von den Benediktinerinnen?
Von den Mitschwestern hier im Pfarr. Und der Abt, weil wir zu Einsiedeln gehören, der Abt hat das Recht, die Priorin zu ernennen, auf die Wahl hin. Das ist eine sogenannte Vorschlagswahl der Schwestern. Und wenn er klug ist, dann ernennt er diejenige, die die Schwestern vorschlagen.
Bis jetzt war er ja klug und hat das so gemacht.
Genau.
Genau. Also wenn man sich für ein Leben im Kloster entscheidet, dann entscheidet man sich ja primär für ein Leben mit Jesus Christus. Man fokussiert das eigene Leben auf ihn. Gleichzeitig müssen die Schwestern oder die Mönche in einem Männerkloster auch miteinander auskommen. Man hat sich ja nicht gewählt für diese Gemeinschaft. Und muss ich ehrlich sagen, das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor.
Ja, das ist anspruchsvoll. Daran kann man auch wachsen, sich selber kennenzulernen, auch im Umgang miteinander, mit den anderen, was die anderen einem spiegeln, und einfach auch immer wieder zu lernen, ja, wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir haben die gemeinsame Mitte, das gleiche Ziel. Wir üben auch immer wieder, einander zu verzeihen, einander anzunehmen mit unseren Schwächen, Fehlern, Charaktereigenschaften. Wir sind verschieden, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Und darin sich zu üben, ich denke, das ist eigentlich wirklich das Umfeld, um geistlich wachsen zu können, wenn man sich dem auch immer wieder ehrlich stellt.
Können Sie sich auch an einen Konflikt erinnern, der Ihnen wirklich zu schaffen gemacht hat?
Ja, bei uns ist schon immer so ein Thema, das ist im Chorgebet etwas, was uns heilig und wichtig ist. Und da einfach zu spüren, dass das auch ein Ort ist, ein sehr sensibler Ort. Und die einen möchten schneller singen, längere Pausen machen und sich da immer wieder zu finden und sich nicht gegenseitig auch zu verletzen, eben weil das gerade ein heiliger Moment ist. Das ist manchmal eine große Herausforderung.
Kam es auch schon mal zu einer Trennung, dass seine Schwester sich entschieden hat, das Kloster zu verlassen? Das ist ein ganz heikler Moment. Man hat das jetzt gerade im Kloster Engelberg gesehen, wo ein Mönch ausgetreten ist und klagt wegen Mobbing.
Ja, ich habe schon mehrmals auch erlebt, dass Schwestern weggegangen sind. Nicht, weil wir Streit hatten, sondern weil die Schwestern sich anders entwickelt oder weiterentwickelt haben und dann so wie gespürt haben, das geht für mich nicht mehr. Und das zeigt sich dann oftmals auch in der Gesundheit. Und Gott hat uns zu einem Leben in Fülle berufen, nicht um dahin zu vegetieren. Und daher finde ich das auch richtig, wenn jemand spürt, ich kann mich hier nicht mehr entfalten, ich kann hier eigentlich nicht mehr leben, dass dann jemand auch die Möglichkeit hat, den Weg wieder draußen in der Welt weiterzuführen.
Als Priorin sind Sie auch Managerin. Sie leiten hier einen ganz großen Betrieb. Sie fällen auch Entscheidungen. Das gehört zu Ihren Aufgaben. Und eine große Entscheidung, die haben Sie vor gut 10 Jahren gefällt. Sie haben die berühmte Bäuerinnenschule geschlossen. Sie haben die selber besucht, als Sie eine junge Frau waren. Und später haben Sie sie geleitet. Priorin Irene, wie findet der Entscheidungsprozess bei Ihnen statt?
Das ist einerseits so ein persönlicher Prozess, jetzt gerade in der Leitung, in der Verantwortung ist man ja auch immer etwas voraus. Man muss vorausdenken, vorausschauen. Genau. Benedikt sagt das in seiner Regel. Der Abt, die Priorin, soll mehr vorsehen als vorstehen oder herrschen. Das gehört dazu. Und dann ist es für mich, merke ich, wenn ich so innerlich spüre, in welche Richtung es gehen kann, ist das dann auch gut, mit Menschen, mit denen ich Vertrauen habe, auch darüber zu sprechen und dann möglichst bald auch die Schwestern einzubeziehen. Gerade in der Schule, da waren es diejenigen, die in der Schule auch tätig waren, so in einem ersten Schritt abzuholen, wie ist die Stimmung, wenn Sie sich das vorstellen, die Schule zu schließen und dann eigentlich von innen nach außen zu kommunizieren und das abzuholen, in welche Richtung wollen wir gehen. Im Kloster entscheiden wir gemeinsam, also wir hören aufeinander. Und Benedikt sagt klar, der Abt oder die Priorin muss dann entscheiden, aber es ist wichtig, dass das auch breit abgestützt ist.
Mehrheitsentscheid wird es trotzdem nicht sein. Am Schluss müssen ja doch Sie entscheiden. Aber also, Sie versuchen es wahrscheinlich, einen hinzubekommen.
Also wir machen doch Abstimmungen. Ah. Wir haben so ein Gefäß mit weißen und schwarzen Kugeln. Und dann gibt es schon so, dass wir auch sehen, doch es ist eine große Mehrheit. Es ist sogar einstimmig, je nachdem. Das gibt dann auch so die Gewissheit. Ja. Und bei uns ist es dann, wenn es größere strategische, wirtschaftliche Entscheide sind, dann müssen auch die Gremien in Einsiedeln mit dem Abt einbezogen werden. Und das ist dann schon breit abgestützt, so ein Entscheid. Mhm.
Wir beide haben uns vor gut 4 Jahren zum ersten Mal gesehen. Da haben wir eine Sendung gemacht für SRF. Und jetzt habe ich mich ja neu vorbereitet für diesen Podcast und war erstaunt, wie viel da passiert ist in diesen 4 Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben. Also aus dem Bauernhof, der ist verpachtet worden und wurde auf Bio umgestellt. Und die wohl größte Veränderung aus der Bauernschule, Bäuerinnenschule, von der wir gerade gesprochen haben, da sind jetzt Wohnungen entstanden und eine WG. Priorin Irin, das ist noch kein Jahr her, seit die Mieterinnen und Mieter eingezogen sind. Welche Kriterien müssen die Menschen erfüllen, die hier jetzt leben?
Ich muss doch vorausschicken, dass nicht wir entscheiden, wer hier einziehen darf. Das ist ganz wichtig, weil das Schulgebäude haben wir abgegeben im Baurecht und der Verein Erfahrbar mietet, also die einzelnen Mietparteien mieten die Wohnungen von einer Pensionskasse, die hier investiert hat. Und für die Auswahl der Mieter und Mieterinnen sind wir nicht zuständig. Und da bin ich auch froh, weil die müssen untereinander, miteinander leben. Ich weiß, dass sie darauf schauen, dass jemand die Werte, die sie für sich formuliert haben. Sie orientieren sich einerseits an den christlichen Werten, aber auch dann an den benediktinischen Werten, dass die Menschen miteinander und auch füreinander da sein wollen, dass sie auch Gott suchen, dass Gott in ihrem Alltag, in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Wichtig ist auch bei der Auswahl zu schauen, dass es eine Mischung gibt von Generationen und von Konfessionen, weil es ist ein christliches Mehrgenerationenwohnen. Und da ist es manchmal auch schwierig. Man hat eine Wohnung und hat die anzubieten und dass dann wirklich noch jemand kommt für das Putzleteil, welches fehlt. Da müssen Sie manchmal auch Kompromisse eingehen.
Sie haben von den Konfessionen gesprochen, von den christlichen. Irgendwo habe ich gelesen, auch freikirchlich orientierte Menschen sind erwünscht. Hat das geklappt? Haben Sie Menschen gefunden aus Freikirchen, die jetzt hier leben?
Es sind aus verschiedenen Freikirchen leben Menschen hier. Ich muss sagen, dass ich nicht genau weiß, wer gehört welcher Kirche oder Konfession an. Wir machen gemeinsame Aktivitäten und da steht dann wirklich auch das Menschliche im Vordergrund.
Ja. Und hat sich das Klosterleben verändert? Und wenn ja, wie?
Also ich merke, dass uns diese Nachbarschaft gut tut, das Leben, das wieder hier eingezogen ist, weil es war jetzt 10 Jahre fast mehr oder weniger unbewohnt und wir waren eigentlich nur die Klostergemeinschaft auf dem Areal und jetzt hat es 11 kleine Kinder, die hier wohnen und die Kinder, die geben auch wirklich frisches Leben auf das Areal. Und ich merke gerade auch, wie ältere Schwestern, wenn sie im Garten spazieren, die können minutenlang den Kindern zuschauen, wie die auf der Rutschbahn spielen. Und dass das eigentlich auch für die Schwestern schön belebend ist, so das junge Leben wieder zu spüren.
Von den Schwestern, von den Benediktinerinnen leben 17 hier. Eine Benediktinerin ist im Pflegeheim. Und Sie selber werden bald 59 Jahre alt, sind die Jüngste. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Nachwuchs denken?
Wenn ich an die Zukunft denke, ich formuliere das eher so. Ja, ich denke, das ist eine herausfordernde Situation, so einfach seit Jahren kein Nachwuchs zu haben. Mir hilft dabei der Gedanke, dass bei Übergängen in der Heilsgeschichte, in der Bibel, oftmals betagte Menschen standen. Also Abraham und Sarah, Elisabeth und Zacharias, Hannah und Simeon im Tempel. Und dann denke ich, ja, wir haben eine ganz kostbare, wertvolle Zeit zu gestalten, jetzt mit diesen betagten Mitschwestern. Also wir stehen an einem Wendepunkt. Es verändert sich etwas, es ist etwas im Wandel, aber wir wissen noch nicht, was kommt. Und seit mir das so bewusst ist, hat das Leben wie eine neue Qualität, eine Sorgfalt, weil wir wirklich diese spezielle Zeit gestalten dürfen. Was nachher kommt, das weiß ich auch nicht. Und das ist auch für mich, ist das wirklich Glauben pur. Wir leben jetzt, wir bereiten Boden, unsichtbar, spirituell, für etwas, was nachher kommt. Und einfach auch so die Offenheit zu haben für Neues, wie wir das jetzt eben am Beispiel der Bäuerinnenschule sehen. Wir wissen nicht, was kommt. Das macht uns stark. Das hilft mir auch immer wieder, das zu sehen.
Wie meinen Sie das? Das macht uns stark.
Wer weiß denn, ob es schlechter kommt? Wir wissen es nicht. Und sich nicht da in diesem Mangel aufzuhalten, sondern jetzt leben in der Offenheit, dass das, was kommt, gut ist.
Also im schlimmsten Fall könnten Sie sich auch vorstellen, dass es irgendwann keine Schwestern mehr gibt, die immer hier leben.
Das ist durchaus möglich. Das zeigt ja auch die Kirchengeschichte, dass es große Klöster gab, die heute Museen sind, Ruinen sind. Ja, das liegt nicht in unserer Hand.
Es gibt ja noch die Oblatinnen. Das sind Weggefährtinnen und das sind Frauen, die verpflichten sich der benediktinischen Regel, sind mit diesem Kloster oder mit einem Kloster, das sie wählen, sehr, sehr eng verbunden, aber sie leben nicht hier. Sie leben ihr bürgerliches Leben, wenn ich das mal so formulieren darf. Wäre denn das eine Zukunftsvision?
Ich denke, das ist eine Form. Aber dass das möglich ist, braucht es eben auch eine Gemeinschaft, wo sie sich anbinden können. Es braucht eine Kerngemeinschaft, damit ein weiterer Kreis sich bilden kann. Ja, und vielleicht entstehen gerade dadurch auch neue Modelle. Es gibt ja auch in Zürich das Stadtkloster, das Ökumenische. Es gibt heute verschiedene so kleine Projekte. Und ich denke, ja, wir sind hier ein Kloster, ein traditionelles Kloster mit heute doch noch einer recht großen Gemeinschaft, 18 Schwestern, das ist doch eine große Gemeinschaft. Ja, was in 20 Jahren ist, ich bin auch gespannt.
Das ist gut. Also Sie können sehr gut mit Ungewissheit umgehen.
Ja, weil ich das eben auch spannend finde, was geschieht, was kommt. Ich denke, das ist immer auch schön, wenn Neues entsteht, was wir nicht schon wissen.
Ja. Zum 888-Jahr-Jubiläum, das war im Jahr 2018, also das Kloster ist schon sehr, sehr alt, ist ein schöner Schwarz-Weiß-Fotoband erschienen, in dem die Schwestern porträtiert werden und natürlich auch Sie. Und da zitiere ich gerne Sie. Priorin Irene, da sagen Sie, die katholische Kirche hat nur Zukunft, wenn sie von Frauen und Männern gemeinsam getragen und geleitet wird. Und kürzlich doppelten Sie in einem Interview mit dem Aargauer Pfarrblatt Horizonte nach. Nochmal Zitat. Unsere Kirche ist krank. Erst wenn Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten in allen Diensten und Ämtern haben, kann die Kirche wieder Strahlkraft bekommen. Also das sind sehr klare, deutliche Worte. Glauben Sie daran, dass die Institution Kirche reformierbar ist?
Ich bin im Moment nicht mehr so zuversichtlich wie auch schon. Ich war diese Tage an einer Begegnung mit Kardinal Gregg. Er ist der Präsident der Weltsynode. Ich hatte sehr viel Hoffnung an diesen synodalen Prozess und musste jetzt spüren, dass in Rom unsere Anliegen, auch unsere Realität hier in der Schweiz, keine Beachtung findet. Und das merke ich jetzt im Moment, bin ich schon ein bisschen ohnmächtig. Ja, ich weiß nicht, ob die Institution Kirche bereit ist, diese Veränderungen anzugehen. Ja, vielleicht muss die Kirche wirklich noch mehr runterkommen, mehr zerfallen, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Kirche nicht glaubwürdig ist, gerade eben in unserer Gesellschaft, wenn Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also das ist für mich ein Grundanliegen, ist ein Anliegen des Evangeliums auch, dass die Menschen in ihrer Würde mit ihren Fähigkeiten und Charismen ernst genommen werden.
Das hat ja auch bei anderen Frauen für Ernüchterung gesorgt. Das war ein Besuch in Bern, er war ja in Bern, Mario Grick. Glauben Sie, es wird vielleicht mal möglich sein, diese Regionalisierung, dass die mal umgesetzt wird? Das ist ja auch schon ein sehr, sehr langer Vorschlag, aber anders kann es fast nicht gehen.
Ja, das ist eine Möglichkeit und vielleicht ist das die Möglichkeit der Synode im Oktober, für verschiedene Themen eine Dezentralisierung herbeizubringen. Dass das dann auch Schritte in einzelnen Regionen ermöglicht.
Aber über die Frauenfrage soll ja nicht abgestimmt werden. An der Synode meine ich jetzt dann im Oktober.
Genau, und die Synode kann generell nichts entscheiden. Sie macht Vorschläge an den Papst und der Papst ist dann immer noch frei. Und ja.
Sie haben vorhin das Wort Schritte gebracht. Sie selber haben, das war vor 5 Jahren, das Donnerstagsgebet initiiert, das öffentliche Donnerstagsgebet hier im Kloster Pfarr, wo Sie eben für Frauenrechte und für die Erneuerung der römisch-katholischen Kirche sich einsetzen. Wo steht dieses Projekt jetzt 5 Jahre später, dieses Donnerstagsgebet?
Ja, ich habe gemerkt, dass gerade so nach 5 Jahren, auch mit dieser Corona-Pandemie, das hat das Gebet ein bisschen gelähmt. Also es ist so ein bisschen eingeschlafen teilweise. Und andererseits habe ich jetzt gerade festgestellt, dass es in Deutschland verschiedene Orte gibt, wo das neu aufgenommen wird. Und wir sind dabei, jetzt so nach 5 Jahren bitten, dass wir ein prophetisches Dankgebet formulieren möchten. Einfach dem auch jetzt so nach 5 Jahren bitten, auch so nach vorne zu schauen und sagen, es gibt doch Punkte, für die sind wir dankbar und prophetisch mutig auch danken für Schritte, die jetzt noch nicht umgesetzt sind.
Verzweifeln Sie nicht manchmal, dass es nicht schneller vorwärts geht?
Ich habe einen langen Atem und ich bin froh, dass ich auch ein Netzwerk habe, dass ich auch meine Mitschwestern habe, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, auch mit diesem Anliegen, mit diesem Gebet. Das stärkt immer wieder. Manchmal bin ich entmutigt und andere sind dann wieder mutiger und so können wir uns gegenseitig immer wieder stärken. Alleine würde ich schon längstens aufgeben. Es kommt noch hinzu, dass im Moment ja auch in unserer Welt auch noch andere Anliegen sehr wichtig sind zum Beten. Vielerorts ist das Donnerstagsgebet einem Friedensgebet gewichen, finde ich auch sehr wichtig. Ich denke, es gibt einfach im Moment sehr viele Gründe und Anliegen für Gebete. Aber man kann das auch miteinander verbinden.
Und wo sehen Sie als Benediktinerin die größte Kraft des Gebetes?
Für mich ist die größte Kraft schon das Stundengebet, das wir haben, dass wir täglich mehrmals uns zum Gebet versammeln. Und das sind Psalmen, immer dieselben. Die Auswahl ist nicht so groß, 150 Psalmen. Und doch sind das für mich Gebete aus dem Leben. Und es gibt immer wieder ein Psalmvers, der mich anspringt und ich spüre, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und so diese Regelmäßigkeit, dieser Rhythmus während dem Tag, der Woche, das ist etwas vom Wertvollsten für mich, was ich nicht missen möchte, weil ich da einfach auch immer wieder zur Ruhe komme, Kraft tanken kann, um weiterzugehen.
In der Rolle als Priorin sind Sie auch ein Alpha-Tier. Das müssen Sie sein, um das alles hier leiten zu können. Da tragen Sie eine große Verantwortung. Als Frau und gläubige Katholikin wird von Ihnen sehr viel Geduld verlangt. Wie bringen Sie diese beiden Eigenschaften miteinander in Einklang oder stören die sich manchmal auch?
Ich merke, dass wichtige Projekte, die brauchen auch Zeit. Also das habe ich jetzt gelernt mit unserem Strategieprozess, mit den Gebäuden und Betrieben. Und ja, es braucht Geduld, langer Atem und gleichzeitig braucht es immer auch so die Etappen, die Schritte, die sichtbar sind. Ich bin schon auch jemand, die gerne so Teilerfolge sieht, damit ich weitergehen kann. Also ich finde das Etappieren sehr wichtig oder auch das Reflektieren, um zu schauen, was haben wir erreicht und was sind nächste Schritte.
Mhm. Aber gerade in der Frauenfrage sehe ich jetzt diese Etappen nicht.
Ja, im Großen ist das wirklich schwierig. Und da merke ich für mich, da habe ich jetzt auch als Priorin, als Benediktinerin auch eine Möglichkeit zu schauen, was ist unser Raum, dass wir so diesen Raum auch nutzen, diesen Raum bespielen, beleben, um auch kreativ zu sein, gerade auch in der Liturgie, da neue Formen zu erproben, zu entwickeln, dran zu bleiben. Und das macht dann auch Freude. Manchmal muss man einfach auch sehen, was können wir machen und nicht immer nur bei dem stehen bleiben, was noch nicht geht.
Sie machen mich gerade neugierig. Was machen Sie in der Liturgie anders? Was ist das Kreative? Was probieren Sie alles aus?
Also wir machen bei uns viel Wort Gottes feiern mit Zeichenhandlungen. Wir haben neu eine Stärkungsfeier entwickelt. Es war bei uns so üblich, im März jeweils eine allgemeine Krankensalbung zu machen für die betagten Krankenschwestern, die wollten so als Stärkung. Und jetzt habe ich zusammen mit zwei Theologinnen, einer Professorin für Liturgie, eine Feier entwickelt, eine Stärkungsfeier, um eigentlich das, was der Sinn ist, was wir bisher unter dem Sakrament Krankensalbung gemacht haben, eine neue Form zu entwickeln. Und das finde ich ganz schön auch mit den Schwestern, so dass im geschlossenen Rahmen auch solche Formen auszuprobieren.
Das heißt, für diese Gottesdienste brauchen Sie dann auch nicht einen Bruder aus Einsiedeln, der vorbeikommt, weil die Sakramente dürfen Sie ja nicht erteilen. Da muss jemand von Einsiedeln kommen. Das ist ja heute noch so. Und auch für die Eucharistiefeier. Aber offenbar gehen Sie weg von der Eucharistie, also ein Stück weit.
Ja, wir suchen wie auch neue Formen, die wir selbstständig gestalten können. Wir sind nicht zur Ordnung zurückgegangen wie vor Corona, sondern wir haben seither am Sonntag Eucharistiefeier und am Dienstag. Und ich muss noch sagen, dass wir seit 2006 schon dreimal in der Woche eine Kommunionfeier gestalten, die wir selber, wir Frauen, gestalten. Und das merke ich schon, das macht auch etwas mit uns, dass ermächtigt uns auch, wenn wir miteinander feiern können und nicht, wenn ein Mitbruder von außen kommt und vorsteht. Also ich merke, das tut uns auch gut, das stärkt uns als Gemeinschaft. Eine weitere Form, die wir anstelle einer Eucharistiefeier jeweils jetzt am Donnerstag machen, das ist ein Bibelteilen, das Wort teilen. Und da habe ich auch gemerkt, wie wertvoll das ist. Das stärkt die Mitschwestern, sprachfähiger zu werden, über Texte, über Erfahrungen, Erkenntnisse in der Heiligen Schrift.
Priorin Irene, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und auch Ihre Kreativität.
Sehr gern geschehen.
Das war die 22. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Irene Gassmann. Sie ist seit 20 Jahren Priorin des Klosters Pfarr und hat darüber gesprochen, wie sich das Kloster kontinuierlich weiterentwickelt und wie sie sich trotz Widerstand für Erneuerung und Gleichberechtigung in der römisch-katholischen Kirche einsetzt. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, bitte per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, abonniert gerne den Podcast. In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich mit dem Theologen und Publizisten Michael Mayer über sein neues Buch mit dem Titel «Der Papst der Enttäuschungen – Warum Franziskus kein Reformer ist». Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.